Hallo und herzlich willkommen. Ein kleines Jubiläum vielleicht, und zwar die Folge 450. Naja, für ein richtiges großes Jubiläum sind es noch 50 Wochen, aber es passiert dann eben im nächsten Jahr. Dieses Mal 450 ist auch schon eine stolze Zahl, hätte sich keiner vorgestellt, als wir angefangen haben damit, dass es mal so weit kommt. Aber wir wollen es ja noch weiter treiben. Ich begrüße alle ganz herzlich, die uns zuhören, und freue mich über jeden, der anschließend vielleicht auch mal einen Kommentar abgibt bei uns im Forum, über die Homepage oder sonst etwas. Denn die Kontakte sind uns eigentlich immer wichtig. Ich bin heute nicht allein. Es sind zwei Gäste dabei. Das eine ist, wie fast üblich, muss ich sagen, der Heinz Schmitz. Guten Abend, Heinz.
Ja, hallo, guten Abend. Doch, ich freue mich auf alle, die da sind. Herzlich willkommen. Und die Themenauswahl ist auch wichtig. Und wir haben noch jemand dabei, und zwar den, der sich immer um die Post der Hörer und Zuschauer kümmert, der Udo.
Ja, Udo. Ich denke, mit dir fangen wir auch gleich an. Du hast ja eine ganze Menge immer zu tun und zu beantworten. Und dann gibt es immer einige Sachen, die für die Allgemeinheit vielleicht ebenso interessant sind, oder Informationen, die wir weitergeben können, damit unsere Zuhörer ein bisschen mehr verstehen, was wir tun, worauf wir antworten können, wo wir helfen können, wo wir nicht helfen können. Und ich denke, greif mal in dein Schatzkästchen, was haben wir denn so für Fragen?
Eine Frage bezieht sich auf die Download-Probleme. Das heißt, da war eine Audio- bzw. Videosendung bereits freigeschaltet auf der Homepage, aber die Links zu den Media-Files haben nicht funktioniert. Da wurden wir dann freundlicherweise von dem Leser darauf hingewiesen, und vielleicht sollten wir mal erklären, wie das Ganze vonstatten geht und warum diese Probleme ab und zu auftreten können.
Ja, also ab und zu, wir hatten früher bis vor 3 Jahren ja fast regelmäßig solche Probleme, aber die gibt es ja kaum noch, das sind Ausnahmen. Ich habe mal gezählt, es war 4-mal in den letzten 3 Jahren, dass sowas passiert ist. Dieses Mal war es auch etwas Besonderes. Nach der letzten Fernsehproduktion wurde ich vom Produktionsleiter von NRW-TV angesprochen, weil man die Programmstruktur umstellen wollte. Und man hat uns dann angeboten, uns Samstag oder Sonntag zu platzieren. Und wir haben uns dann darauf geeinigt, dass sonntags um 19.30 Uhr eigentlich ein guter Termin ist für die Sendung. So, und dann haben wir überlegt, wie wir es machen können. Und das Erste war dann gleich die Sendung, die wir gerade an diesem Tag produziert hatten, dass sie nicht am darauffolgenden Donnerstag, sondern schon später am Sonntag kommen sollte. Nun ist ja nicht so einfach, dass NRW-TV die ins Programm nimmt, bei denen vielleicht, bei uns müssen ja auch einige Sachen gemacht werden. Erstmal muss die Sendung ja, wenn sie von NRW-TV fertiggestellt ist, geht sie zu Speedpartner. Bei Speedpartner wird sie dann in verschiedene Formate umkopiert. Und diese Formate müssen dann ja später zum Download gestellt werden. Das geschieht natürlich automatisch. Da sitzt keiner, guckt auf die Uhr mit Sekundenzeiger und drückt dann ein Knöpfchen und sagt, jetzt muss es raus. Sondern die Begleittexte dazu sind vorbereitet. Und die Files, wenn die von Speedpartner bereitgestellt worden sind, werden die auch als bereit markiert. Und dann kommt da ein Skript, guckt auf die Uhr und sagt, jetzt haben wir's, und schaltet diese Sachen frei. Und damit werden auch die Texte erscheinen und auch die Sendungen. Jetzt dieses geänderte Skript, das hat funktioniert, das hat geklappt, aber das Bereitstellen und das Markieren als bereitgestellt der Files, das wurde vergessen, weil es musste händisch am Donnerstag erstmal unterbunden werden, und dann hat man vergessen, es für Sonntag freizuschalten. Nachdem wir auf das Problem aufmerksam gemacht wurden über die Homepage, dafür haben wir ja die Mitteilungsfunktion, haben wir dann sofort reagiert, Speedpartner hat die sofort freigeschaltet und das Problem war behoben. Das war also in dem Fall ein einmaliges Problem. Und es geht ja noch weiter. Wir müssen ja den Fernsehsendern, die unsere Sendungen übernehmen, auch einen Download zur Verfügung stellen, in einer anderen Qualität, in einem anderen Format. Das wird auch von einem Skript gemacht, sobald die Sachen fertig sind. Und wir müssen ja auch für den Upload für YouTube noch etwas machen, denn die Sendungen werden dann nochmal umkopiert, weil es ein anderes Format ist mit anderen Bildrändern und die müssen ja zerlegt werden in Einzelbeiträge und zusätzlich versehen werden mit einem ganz kleinen Vorspann, ganz kleinen Nachspann und wenn das alles gemacht ist, müssen die hochgeladen werden. Das geschieht allerdings schon vorher, sobald die Sendungen von NRW TV an Speedpartner übermittelt und dort eingegangen sind, dann fangen wir schon an für YouTube zu arbeiten. Und auch das geht dann wieder automatisch, dass es automatisch auch sonntags um 19.30 Uhr freigeschaltet wird. Ist also nicht so zu sagen, ach, machen wir Sonntag fertig, sondern es müssen einige Umstellungen gemacht werden. Und wir hoffen, dass es klappt. Hat auch geklappt, die Maschinen haben es richtig gemacht, aber Menschen sind eben manchmal vergesslicher als Maschinen.
Kann man auch verstehen, bei den vielen Arbeitsschritten, da kann schon mal was schief gehen. Dann, was uns auch immer wieder erreicht, das sind Themenvorschläge. Dummerweise oft nichts Konkretes, sondern so nach dem Motto, ich hätte gerne mal etwas über und dann halt irgendein Thema. Schöner wäre es natürlich, wenn man dann Themenvorschläge kriegt, die halt konkreter werden. Wie könnte man sowas zum Beispiel machen?
Also die Sache mit diesen Themenvorschlägen, ich hätte gern mal was über, können wir in aller Regel nicht erfüllen. Wir sind kein Wunschkonzert, wir sind ein Hobbyunternehmen. Und wie jeder Hobbyist machen wir das, wo wir am meisten Spaß dran haben. Wenn mir also jemand was sagt, mach doch mal was über den elektrischen Antrieb und die Fernsteuerung für das Bobbycar meines Kindes, muss ich ganz ehrlich sagen, nee, interessiert mich überhaupt nicht. Macht auch keinen Spaß. Das ist erstmal so die eine Seite. Dann muss natürlich bei uns auch die Hardware vorhanden sein. Wir können uns nicht jede Hardware kaufen, die wir irgendwo brauchen. Und selbst wenn wir uns die leihen, muss sie nach einer gewissen Zeit wieder verpackt und zurückgeschickt werden. Und selbst das verursacht Kosten. Also das ist nicht ganz so einfach. Wir müssen das, was wir leisten können, herauspicken. Und das tun wir dann auch, wenn wir Spaß dran haben, wirklich mit Freude. Wenn jemand Interesse hat, dass irgendetwas als Thema vorkommt, dann ist es so, dass man nicht sagen kann, ich hätte mal gern was über, sondern da wäre es schön, wenn hier auch wirklich genannt würde, den Link. Wo finde ich das? Wo kann ich mir das im Internet ansehen? Wo kann ich die Sachen eventuell bestellen? Mit wem kann ich sprechen? Was steckt eigentlich dahinter? Gibt es da schon irgendwelche Berichte? Gibt es da schon irgendwelche Videos? Und wenn wir solche Informationen haben und uns die auch reinziehen können, dann können wir beurteilen, okay, das macht Spaß, das machen wir, wer macht es von uns? Und dann stürzen wir uns auch da drauf. Aber einfach so ein Zuruf, mach doch mal was, wie kriege ich warme Füße, klappt in aller Regel nicht. Und da ist bei dem, der einen Wunsch hat, schon ein kleines bisschen Mühe gefordert. Wir müssen uns ja auch bemühen.
Dann hatten wir ja bei dem letzten Mal bereits angesprochen, was mit den YouTube-Videos ist. Dass also das Verlinken auf eigener Homepage durchaus erlaubt ist, das Runterladen und selbstständig Anbieten aber unerwünscht ist. Da gab es also etliche Nachfragen bei Leuten, die das scheinbar falsch verstanden haben, die uns darauf aufmerksam gemacht haben, dass das Einbinden von YouTube-Links auf der eigenen Homepage prinzipiell immer erlaubt sei.
Wie erkläre ich es nun? Vielleicht so, wenn ich über den Markt gehe, wo viel Obst und was weiß ich es ist, und da liegen auf einem Marktstand wunderschöne Äpfel, dann kann ich zwar einem Kollegen, der neben mir geht, sagen, guck mal da drüben, das sind schöne Äpfel, aber ich darf die nicht dort wegnehmen, um sie ihm zu zeigen. Das heißt, ich muss sie da liegen lassen, wo sie sind, kann aber mit dem Finger drauf zeigen. Und genauso ist es auch hier. Ich darf sie nicht von YouTube herunterladen und auf meine eigene Seite bringen oder von unserer Homepage herunterladen und auf die eigene Seite bringen, sondern ich darf einen Link darauf setzen. Das ist erlaubt und das ist auch in Ordnung.
Was auch gelegentlich kommt, das sind neben den beim letzten Mal bereits angesprochenen Fragen zur rechtlichen Beratung auch sowas wie Jobvermittlungen. Der CC2 ist aber kein Jobcenter, da können wir also eigentlich nicht weiterhelfen.
Ja, das ist klar. Wir haben auch nicht diese Kontakte und da hat letztens eine Dame geschrieben, die wirklich, der es vielleicht wirklich nicht gut geht. Und die hat auch auf meine Mailbox gesprochen. Aber es tut mir leid, wir haben da keine Möglichkeit. Wir sind nur ein Hobby-Unternehmen. Wir machen Sachen, die wir haben und die wir Spaß haben. Und selbst wenn wir jemand vermitteln könnten, wir kennen ja die Leute gar nicht, die uns dann um irgendeine Jobvermittlung bitten. Ich stelle mir mal vor, ich hätte einen Freund, der hätte eine Firma, der sucht jemand, und ich würde sagen, hier, den musst du nehmen, dem geht's im Moment schlecht oder der braucht Arbeit. Und hinterher sagt er mir, du, was hast du mir da für eine Kanaille geschickt? Damit will ich jetzt niemanden beleidigen, nichts unterstellen, weiß ich ja alles gar nicht. Nur, das ist eben ein Geschäft, das ist nicht unser Geschäft. Das können wir nicht, das dürfen wir auch gar nicht, denn Jobvermittlung, das ist so eine, ja, ich glaube, hoheitliche Sache sogar. Das darf nur wirklich das Arbeitsamt oder private Vermittler, die Lizenz dazu haben, um Geld zu verdienen und vielleicht auch irgendwas abzuzocken, hätte ich fast gesagt. Nein, natürlich nicht. Es gab zwar sowas, aber allgemein ist natürlich richtig. Also, es tut mir leid, aber da können wir nicht helfen.
Was auch regelmäßig kommt nach interessanten Beiträgen, dass wir gefragt werden, ob wir die persönlichen Kontaktdaten der Personen, die den Beitrag gemacht haben, herausgeben können. Also prinzipiell würden wir sowas nicht machen. Wir würden aber denjenigen, der uns fragt, ob er die Daten haben könnten, seine Kontaktdaten weiterleiten. Und falls das Gegenüber dann Interesse hat, würde der Kontakt so zustande kommen.
Ja, genau. Das ist auch der richtige Weg, Udo. Also genauso sehe ich das auch, wenn wir also einen Studiogast oder sowas haben, dann ist es ja ganz klar, dass wir seine E-Mail-Adresse oder seine Telefonnummer oder sonst was nicht weitergeben. Das ginge ja gar nicht. Dann rufen dann 1000 Leute da in der Nacht von Samstag auf Sonntag bei dem zu Hause an und stören den laufend. Der kommt ja zu nichts mehr. Aber es ist der richtige Weg, dass wir dann sagen, wenn jemand etwas will und einen Kontakt haben will, dann schickt mir bitte deine Daten und die reichen wir dann an unseren Gesprächspartner, unseren Studiogast, unseren Kontakt weiter und der kann dann entscheiden, ob er mit Ihnen Kontakt aufnehmen will. Das ist das, was wir tun können, das tun wir natürlich auch gerne.
Ein letztes Positives noch, es geht nochmal um die Autogrammkarten, da hat sich etwas über den Shop von Thomas Ritter entwickelt.
Ja, also wir haben verschiedene Mitteilungen von Zuhörern bekommen, die waren wirklich so freundlich, haben gesagt, hier, da und da, da und da, aber der Thomas Ritter ist ja nun ein sehr eifriger Hörer und Seher unserer Produkte und der hat sich gleich, nachdem diese Sendung online war, gemeldet und hat mir geschrieben, ich habe da einen sehr guten Kontakt und wir sprechen darüber, das können wir machen. Und die sind auch sehr preisgünstig. Deswegen herzlichen Dank für alle, die sich gemeldet haben. Finde ich ganz toll, dass die Gemeinschaft so funktioniert. Aber mittlerweile ist das Problem vom Tisch. Also es braucht sich in Bezug auf Autogrammkarten keiner mehr den Kopf für uns zu zerbrechen. Vielen Dank.
Das war's von meiner Seite erstmal. Ich bedanke mich für die Beantwortung.
Udo, jederzeit gern. Du machst die Arbeit, ich muss nur ein bisschen erzählen.
Ja.
Vielen Dank dafür.
Nicht zu danken.
Diese Folge, die wir hier heute aufnehmen, die geht online, natürlich ein bisschen später, weil Aufnehmen immer später ist, und zwar am 8. Am 14. haben wir dann die nächste Fernsehsendung und könnten wir vielleicht schon mal sagen, ich habe ja schon mal auf die Homepage geschrieben, dass du in der Jubiläumssendung auch mit dabei sein wirst. Da können wir dann nochmal über dich, über deine Arbeit und so weiter sprechen. Und ich finde das ganz toll, dass du da aus den tiefsten Bayern zu uns nach Düsseldorf kommst, damit wir mal den Computerclub und den Hintergrund des Computerclubs zeigen können. Ich finde das prima.
Sofern die Bahn mir da mit einem Streik nicht wieder entgegenspielt, sehe ich da kein Problem, dann komme ich gerne hoch.
Okay, Udo. Vielen Dank. Bis zum nächsten Mal und spätestens bis zur Aufzeichnung der Folge 150. Und
tschüss. Genau. Tschüss, wiederhören.
So, das ist ja immer schön, wenn wir solche Fragen bekommen, weil oft kommen diese Fragen ja mehrfach von verschiedenen Leuten und da ist es sicherlich günstig, sowas zu beantworten. Sie sollen ja auch verstehen, was wir machen und was wir können und was wir nicht können. Wir machen aber weiter im Programm. Quantencomputer ist ja nun eine Geschichte, die jo, immer wieder auftaucht und positive, negative Berichte kann man nicht, wie geht es, wie macht man es und so weiter. Aber es gibt ja, obwohl es schon Quantencomputer zu kaufen gibt, riesige Maschinen, unglaublich teuer, es gibt noch eine ganze Menge Probleme. Denn die Informationen aus einem Quantencomputer, die müssen irgendwie wieder ausgelesen werden. Und das ist gar nicht so einfach. Und zwar benutzt man Diamanten. Ganz, ganz, ganz kleine Diamanten. Und Diamanten haben Fehlstellen. Das sind Fehlstellenpaare eigentlich. Stickstofffehlstellen. Und da kann man optisch Informationen hineinschreiben. Und diese Informationen, die muss man auch wieder auslesen. Und das kann man optisch nicht. Und jetzt hat man eine Methode gefunden an der Technischen Universität in München, dass man mit Hilfe von Graphenschichten auf diesen Diamanten diese Informationen auslesen kann. Das ganze Prinzip ist im Grunde genommen dass man die Doppelfehlstellen in diesen Diamanten, die sich verhalten wie ein Dipol, also wie eine Antenne, von außen mit einem Feld beaufschlagt, also Strahlung aussetzt. Und dieses Feld, darauf reagieren diese Fehlstellen, diese Dipole, und senden etwas zurück, so eine Art Reflexion. Und der Inhalt dieser Reflexion, den kann man auslesen, erkennen und kann sehen, ob da quasi ein Quantenbit gesetzt ist oder nicht. Das geht ganz einfach so, dass man diese reflektierte Information dann ausliest, dass die in den Graphenschichten freie Elektronen finden, die sie in Bewegung setzen können, was in den Doppelfehlstellen im Diamanten nicht möglich ist. Da hat man das Gitter, hat keine freien Elektronen. Und diese freien Elektronen in den Graphenschichten, das ist ja dann quasi ein elektrischer Strom. Und den kann man mit ganz, ganz feinen Golddrähtchen, Sensoren wieder aufnehmen und kann ihn messen und kann dann sagen, wie diese Speicherzelle, sagen wir mal, in diesem Diamant eigentlich belegt ist. Und das ist die eine Geschichte. Die andere ist natürlich, was nützt mir ein ganz, ganz schneller oder ganz, ganz guter Computer, wenn das lange dauert? Hierbei ist es so, dass diese Diamanten, die sind übrigens nur irgendwo in der Größenordnung von 100 Nanometer, dass diese Diamanten diese Reflexion, diese Information, die sie reflektieren, nur sehr kurz halten können und dann verschwindet die wieder. Das heißt also ein paar Milliarden Sekunden, dann ist die Information nicht mehr zu sehen. Und hier kann man aber in Pikosekunden diese Information aussehen. Pikosekunde ist 10 hoch minus 12, also ein Billionstel Sekunde. Das ist die Größenordnung, die man braucht, um abzufragen, wie ist die Information in dieser Doppelfehlstelle in diesem Diamanten. So, und das ist natürlich eine irrsinnige Schaltgeschwindigkeit. So, dazu kommt, dass man möglicherweise auch einzelne Farbstoffmoleküle verwenden kann, messen kann, und vielleicht gar nicht so einen teuren Aufbau benötigt mit diesen, ja, Nanodiamanten eigentlich. Also es tut sich etwas. Es wird geforscht, das ist noch lange nicht so weit, dass man es wirklich anwenden könnte und in einen Quantencomputer zum Einsatz bringen könnte. Aber das Verfahren ist stabil, das hält sich und die Geschwindigkeit ist so hoch, dass man, ja, andenkt, wenn das Verfahren sich wirklich in der Praxis umsetzen lässt, dass man dann einen Quantencomputer bauen kann, der mit Terahertz-Geschwindigkeit arbeitet. Wir sind heute bei Gigahertz, zwar 3, maximal 4 Gigahertz, und das wären dann Terahertz. Also doch ein unglaublich fixes Teil. Ob wir die Dinger in Kürze irgendwo tatsächlich im Einsatz finden werden, vermag ich nicht zu sagen, aber allein der Gedanke, dass so etwas möglich ist, der macht schon Hoffnung, der ist schon schön. Jetzt haben wir aber noch etwas, das haben sich keine Wissenschaftler ausgedacht, sondern das haben sich Politiker ausgedacht in Europa. Und als ich dann so Pressemitteilungen gelesen habe und irgendwelche Presseprodukte, habe ich die Hände über den Kopf zusammengeschlagen, was dafür ein Quatsch geschrieben wurde. Da ging es darum, dass Google die Zügel angelegt werden, dass Google zerschlagen werden soll und lauter so ein Mist. Jetzt haben wir glücklicherweise unseren südlichen Korrespondenten, deinen Freund, den Rudi Kulzer. Und du hast mit ihm darüber gesprochen. Konnte er dir erklären, was wirklich wahr ist?
Er hat sich da intensiv mit befasst, hat mal alles gelesen, was er kriegen konnte, hat das dann analysiert. Und wir haben uns darüber unterhalten und er hat auch mir dann erklären können, worum es eigentlich geht und warum das Ganze, sagen wir mal positiv formulieren, recht schwierig sein wird.
Gut. Dann hören wir uns einfach mal an, was ihr beide da gemeinsam zu erzählen habt zu diesem Thema. Und ich bin gespannt.
Die EU macht im Moment wieder Schlagzeilen. Am anderen Ende der Leitung begrüße ich ganz herzlich unseren alten Freund Rudi Kulzer. Rudi, was ist denn da in der EU los? Die wollen Google zerschlagen.
Ja, so wird es in falschen Überschriften geschrieben. Also was ich gelesen habe, ich habe mir jetzt mal ein paar so Meldungen ausgedruckt. Das Parlament, die Abgeordneten, richtiges Handelsblatt schreibt zum Beispiel, verlangen Entflechtung von Google. In manchen anderen reißerisch, Parlament fordert, Google soll zerschlagen werden. Mich ärgert es ein bisschen, wie leichtfertig man da dahinschwätzt, weil solche Kartellverfahren und Zerschlagung oder wie das auch immer sein mag, das sind sehr seltene Fälle in der Geschichte. Und in Europa oder in Deutschland sind ganz andere Rechtsvorgänge im Kartellrecht, wie zum Beispiel in den USA. Ich kenne mich deshalb aus, weil als ich noch sehr aktiver Korrespondent im Silicon Valley war, lief das Verfahren, Kartellverfahren gegen Microsoft, bei dem ich sehr stark berichtet habe und mich dadurch auch vertieft habe. Also das sind große Unterschiede. Tatsache ist, dass die Abgeordneten wollen, dass die Macht von Google entflochten wird, dass sie also nicht zu dem 90-prozentigen Anteil bei Suchmaschine ganze Mengen von zusätzlichen Geschäften hängen können. Aber von einer Zerschlagung, wie manche Zeitungen da schreiben, kann man, glaube ich, nicht so sagen. Ein Kommentator in der Süddeutschen schreibt auch Regulierung statt Zerschlagung und so weiter. Ganz schlimm war ja eine Kollegin, die da geschrieben hat, die EU kann da nicht nur meckern, die müssen ein eigenes EU-Google machen, also die EU als Regierungsverbund muss ein eigenes Google machen. Da sieht man schon, wie viel Schmarrn auch von Politikern und Journalisten zum Teil geschrieben wird. Tatsache ist, dass Google Suchmaschine äußerst mächtig ist, also 90%, ähnlich wie damals Microsoft auf dem Arbeitsplatz, Desktop, und dass da sehr viele Geschäfte dran hängen. Und um das geht es wohl, dass man das mit den richtigen Regulierungen entflechten muss. So.
Es ist ja so, dass der Google an sich der größte Werbekonzern der Welt ist, dass die Suchmaschine an sich dazu dient, über die Suche Werbung einzublenden und vor allen Dingen Daten der Anwender zu sammeln, um den Kunden, Google-Kunden, wieder zielgerichtete Werbung zu ermöglichen.
Was ja Amazon auch macht mit seinen Zeugen. Ne?
Ja, Yahoo, alle wollen das so machen.
Also wenn wir früher da die Eisenbahnbarone hatten, ne, als die Erschließung von Vereinigten Staaten war, oder AT&T mit der, oder die Deutsche Telekom mit diesen Fernleitungen, Monopoly, das haben wir jetzt mit Internet und Suchmaschine. Also das wiederholt sich in der Geschichte bei ganz bestimmten Kontratiefs, so nennt man das, wenn so eine Technik so maßgeblich entscheidend ist für eine bestimmte Zeit. Also Eisenbahn war das damals, Telefon, und jetzt ist es im Internet mit der Suchmaschine, so kann man das schon sagen.
Es hat ja so Konzernzerschlagungen schon gegeben, wie du mir im Vorgespräch erzähltest. Das war damals...
Bekannt ist die Rockefeller, das war Standard Oil. Der Name findet sich ja heute noch in Esso, aber da haben sich dann im Laufe der Zeit sehr starke Konkurrenten gebildet. Also die berühmteste ist Zerschlagung von Standard Oil Rockefeller und von AT&T. AT&T war damals der Monopolist für die Ferngespräche, also nicht die lokalen, sondern das war in den USA ja getrennt, für die Ferngespräche. Und anders als bei uns, Telekom war ja eine Staatsfirma, während in den USA war das ja immer privat. Und AT&T wurde 1974 zerschlagen. Wurden die Baby Bells dann gemacht, also die unterschiedlichen regionalen Bells.
Und bei Microsoft ist es ja auch versucht worden, weil eben diese absolute Dominanz auf dem Desktop damals noch war, mit einem, tja, an sich nicht sehr erfolgreich. Denn die ersten Zerschlagungen, AT&T und Standard Oil, gingen ja allein um den amerikanischen Markt. Wenn wir über Google reden und Microsoft reden, reden wir vom Weltmarkt.
Ja, wobei, Weltmarkt ja, aber die USA müssten ihre Regeln machen für Google, wenn es in den USA arbeitet, und die EU muss es für seine. Also da müssen die Wirtschaftsräume, die Regierung der Wirtschaftsräume, also in dem Fall jetzt die Vereinigten Staaten und EU, und wenn da die Chinesen oder wer auch immer da was machen, die müssen das alle machen. Geht es schon darum, es geht um die Weltbedeutung von Google. Aber juristisch müssen einzelne Wirtschaftsregierungseinheiten das in ihrem Wirkungsgebiet machen.
Aber wie will man denn Google reglementieren an dem deutschen Markt? Das Internet lebt ja an sich davon, dass es wirklich international ist. Wenn man jetzt mal von Ländern absieht, die sehr starke Restriktionen und sehr starke Zensur haben. Aber normalerweise lebt das Internet dafür, dass es international, dass es offen ist, dass es von jedem Land aus, jeder Anbieter zu erreichen ist. Wie will man das denn reglementieren?
Um das geht's ja gar nicht. Es geht ja nicht um die physikalische und um die Kommunikation. Es geht darum, dass wenn jemand wie Google jetzt also ein Mega-Tool hat, in dem Fall die Suchmaschine, dass sie andere Geschäfte nicht mit dem automatisch verflechten darf. Es geht also eigentlich um die Software, um die Anwendung, um die Applikation. Es geht nicht ums Internet. Also es geht nicht um die Kommunikation per se, sondern es geht um die wichtigen Algorithmen der Suchmaschinen, in denen ja Google dominiert, und dort werden mit den nötigen kartellrechtlichen Instrumentarium die Koppelgeschäfte, die automatischen und verdeckten. Das heißt ganz sicher aufdecken, und das darf man dann im Wirtschaftsraum EU nicht machen. So stelle ich mir das vor. Ich denke, dass wir schon alle dann eine große Aufgabe haben, das alles den Leser zu erklären.
Wie wäre das denn überhaupt machbar? Denn Google sitzt mit seinem Hauptsitz in den USA, unterliegt dem amerikanischen Recht, und die Koppelgeschäfte laufen auch über die USA.
Ja, das sind viele Details, die man da klären muss. Darum ist es ja auch die Regulierung, dass Leute zum Beispiel keine Dienste machen dürfen, die empfindlich sind, wo das auf Servern in den USA gespeichert wird. Also hier ist etwas entstanden im Internet, wo viele Sachen noch geregelt werden müssen, auch die eben gerade zitierte Sicherheitsfrage. Da, denke ich, muss viel darüber recherchiert, nachgedacht und geschrieben werden. Sowohl von den Politikern, wie auch von uns Journalisten. Und jetzt haben wir den Herrn Oettinger ja, der ist ja von der Energie jetzt der digitale Kommissar in Brüssel. Also das ist sicher eine der Aufgaben von ihm. Vom Inhalt her, von der Rechtsposition, ist es natürlich dann der juristische Kommissar.
Und ein Euro-Google ist ja im Prinzip, tja, wo soll das noch herkommen?
Blanker Unsinn, sage ich brutal, ist blanker Unsinn. Wenn bei so wichtigen Dingen, also wie auch früher Microsoft, stellt er vor, man hätte gefordert, dass die EU jetzt den dominierenden Desktop für die EU macht. Das ist Aufgabe der privaten Wirtschaft, und die macht es auch gut, weil der Staat versagt ja permanent bei solchen Aufgaben. Die Zeitungen sind zum Teil voll davon. Diese Lösungen, aber das Rahmenwerk, in dem das stattfinden darf, das ist die Aufgabe der Politik.
Welche Wahrscheinlichkeit gibst du diesem Vorhaben der EU, die Reglementierung von Google durchzusetzen?
Schlechte. Weil die tun sich da mit allen Sachen so hart. Das ist auch nur Empfehlung, also was das Parlament da gefordert hat, ist eine reine Empfehlung an die EU-Kommission. Die regierende Einheit ist ja die EU, die Kommissare und der Juncker. Also ich glaube nicht, weil die zerreden das alles, ist mein Eindruck.
Wir werden sehen, was unser deutscher EU oder was der EU-Kommissar aus Deutschland stammt, der Oettinger, was er dabei durchsetzen und unternehmen wird. Rudi, ganz herzlichen Dank nach München. Wir werden sicherlich nochmal darüber reden.
Liebe Grüße an den Rhein. Ciao.
Ja, das war im Grunde genommen die Wahrheit. Es war wahrer als alles andere, was ich bisher in der Presse gelesen habe. Und ich bin der gleichen Meinung wie das, was Rudi Kurze da gesagt hat. Also das ist noch lange nicht so weit. Es ist eine politische Absichtserklärung, die noch nicht mal ein Gesetz erkennen lässt. Und ob es irgendwann kommt, dazu kommt oder alles zerredet wird, wird man sehen, welche Strukturen und Gruppen hier Lobbyarbeit betreiben und den meisten Einfluss haben. Das war's für heute. Ich bedanke mich fürs Zuhören. Und möchte Sie nur noch bitten, auf den Shop mal drauf zu klicken, mal zu gucken. Vor Weihnachten braucht man immer so ein paar Geschenke und es gibt ja nun viele Fans, die auch ganz gern mal so ein Hemd oder ein T-Shirt oder sonst was mit dem Emblem des Computerclubs drauf haben möchten. Und wir freuen uns, wenn Sie bei uns einkaufen. Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag, schönen Abend, schöne Nacht, wann auch immer Sie das hören. Und bis zum nächsten Mal und tschüss.